Ciao zusammen, ich bin Adi und begrüße euch zur heutigen Episode von der Stammtischtrainer. In dieser Episode haben wir unseren Schwerpunkt auf die Super League gelegt, schauen dabei auf die ersten paar Spiele zurück und geben eine Prediction für den Rest der Saison ab, inklusive einem Vorschlag für die Tabelle. In unserem heutigen Ranking geht es um historische Stürmer und wir bewerten dabei Legenden. Eine fast 40-jährige Legende hat sich dabei eingeschlichen, obwohl sie eigentlich noch aktiv ist. Das hat natürlich zu reden gegeben. Zum Abschluss in unserem heissen Herdöpfel will der Fabio von uns wissen, ob wir auch finden, dass die Nations League am europäischen Fußball gut tut oder eben gerade nicht. Ich wünsche euch ganz viel Spass.
Wir fangen an mit dem ersten Thema und das ist die Liga-Vorschau. Drei Spielrunden sind schon durch, das heisst, man hat den ersten Eindruck schon mal ein bisschen bekommen und gleich schauen wir ein bisschen, wie sind die Mannschaften gestartet und wagen dann auch noch einen Ausblick. Mal schauen, ob wir alle heute schaffen oder dann in der nächsten Sendung auch noch ein paar Vereine. Wir gehen chronologisch durch, wie es sich gehört, standesgemäss mit dem Meister IB. Und IB erzählt uns etwas darüber.
Ich erzähle Adi. Etwas drüber.
Genau.
Also Adi, genau, richtig. Ja, was soll ich über IB erzählen? Aktuell würde ich sagen, eigentlich ein holpriger Saisonstart. Aber die Resultate sind eigentlich gut. Von dem her, mit 2 Siegen und 1 Unentschieden ist das ganz okay. In den europäischen Wettbewerben ein bisschen weniger erfolgreich. Also Färöer gut geschlagen, aber nachher Mittelland relativ klar ausgeschieden. Aber immerhin nachher gegen Tirana, oder, wo sie in die Europa League sind. Also, einfach das ein bisschen als Rückblick, oder? Und wenn man es jetzt eigentlich anschaut, so ein bisschen vom Kader her, würde ich halt sagen, allgemein muss man sagen, aktuell auch recht viel Verletzte. Der von Balmose ist, glaube ich, aktuell wirklich gerade an Corona noch erkrankt, und jetzt auch nicht weiss, wie lange das in der Schweiz Quarantäne ist im Fußball. Aber vielleicht auch eins von den besten Duos im Goal mit dem Fevre. Und dem von Balmos in der Verteidigung Lustenberger und die Jungen, aussen auch sicher sehr talentiert, dem Garcia und dem Hefti. Ja, also, und natürlich vorhin ist es jetzt extrem wichtig gewesen für sie, oder, dass der Schempel geblieben ist, oder, den Samé. Ich glaube, ohne ihn wäre es, glaube ich, ein bisschen schwierig geworden mit einfach nur den 2 ganz Jungen, die sie geholt haben, die sich sicher noch ein bisschen integrieren da in der Schweiz auch.
Gut, nachdem wir mit IB den Start gemacht haben, würde ich sagen, wir gehen jetzt die aktuelle Tabelle nachher und dort ist im Moment der Tabellenführer St. Gallen. Das übernehme ich da in St. Gallen. Im Moment, wie gesagt, Tabellenführer, letztes Jahr schon sehr gut gespielt. Eher eine Überraschungsmannschaft gewesen dort. Wenn man das Budget anschaut, von 16,7 Millionen sind sie gerade mal im Mittelfeld, nämlich auf Platz 5. Was dort aber zu erwähnen ist bereits, dass ein rechter Hype um die Mannschaft herum los ist. Man hat 10'000 Saisonkarten verkauft bereits jetzt vor der Saison und ist dann auch gerade schon mal mit 3 Siegen gestartet gegen Sion Vaduz und Servette, wenn auch immer mit dem knapp möglichst Ergebnis, nämlich mit einem 1-0. Da würde ich noch sagen, dass es 3 verschiedene Torschützen gewesen sind und eben erwähnenswert, man hat es schon gehört, kein Gegengol bis jetzt, sicher ein optimaler Start. Und das, obwohl doch einige kleine Zweifel hatten bei dieser Mannschaft, immerhin hat man Abgänge mit dem Cedric Eaton zu Glasgow oder dem Silvan Hefti im Eigengewächs, der nach 11 Jahren St. Gallen zu IB verloren hat, oder eben auch Moreno Costanzo, wo sicher das Fanherz ein bisschen blühtet in St. Gallen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, sehr gut gestartet. Mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Ich denke, im Moment kann man sicher mal sehr positiv auf die Tabelle schauen in St. Gallen. Der zweite momentan ist auch eher überraschend, wobei man natürlich eben die Tabelle nach 3 Spieltagen noch ein bisschen mit Vorsicht muss geniessen. Das ist Lausanne-Spach. Wer kann uns etwas zu Lausanne erzählen?
Ja, da sage ich natürlich gerne etwas dazu. Und zwar ist das, ja, als Aufsteiger in der ersten Saison ist es immer ein bisschen so, dass man eigentlich ja unterschätzt wird. Und das hat Lausanne momentan auch ein bisschen, glaube, dass sie das ein bisschen ausnutzen. Es ist aber ein mega spannendes Projekt mit dem neuen Stadion, mit dem Geldgeber, den sie haben und so weiter und so fort. Und sie haben auch ein sehr, sehr junges Team. bin da nicht ganz sicher, ob es dann durch die ganze Saison so konstant weitergehen kann. Was auch noch interessant ist, sie haben 5 Transfer tätigt von Nizza mit einem Durchschnittsalter von, glaube ich, 19 oder so. Also einfach so ein paar junge Talente von Nizza, die da den Sprung in die Schweiz geschafft haben. Und mal schauen, wie das weitergeht mit Lausanne.
Ganz per Zufall, oder? Sind die auf Nizza hergekommen, oder? Also, das ist schon recht speziell.
Ja. Ich weiss auch nicht, woher die genau. nehmen, also von welchen Synergien die da nutzen und was auch immer. Ja.
Ich glaube, es ist einfach ein faules Geld, der einfach ein Spiel gesehen hat von Nizza U23 und hat dann einfach gesagt, ja, komm, die nehmen wir alle. Oder? Und,
genau, was man auch noch muss sagen ist, sie haben eigentlich quasi, also spielen eigentlich quasi mit dem Aufstiegskader weiter. Prominenteste Abgang, der Zekiri vorne, ein Riesentalent, der hat es jetzt in die Premier League gewagt. Und sie haben ja letztes Jahr noch den Doi verloren an Nizza. Der ist der umgekehrte Weg gegangen. ja, also ich habe sie gesehen, wo sie gegen den FCL gespielt haben, haben müssen sagen, ja, ist jetzt nicht gerade so überzeugend gewesen, aber die anderen zwei Matches sind glaube relativ stark gut gewesen und stark gestartet. Also ja, bin gespannt, wie das noch weitergeht mit Lausanne. Bis am Schluss.
Absolut, ja.
Absolut. Die nächste Mannschaft, die wir im Moment, eben IB haben wir schon gemacht, Platz 4 im Moment ist Lugano. Wer erzählt uns etwas über das Tessin?
Ja, ich erzähle etwas darüber, ja. Ja, was soll ich sagen, sie sind eigentlich so mittelmässig gestartet, traurigerweise mit einem Sieg gegen FCL. Hat die FCL nicht können ausnutzen, dass sie einen Mann mehr hatten. Wirklich so ein bisschen relativ lange in Überzahl gespielt haben. Aber ja, es kann passieren. Nachher gegen FCZ das 2-2 irgendwie gerettet, wo sie, man muss sagen, in der 92. Minute noch einen Eckball gemacht. Und dann gegen Sion das letzte Spiel, wo sie schon nach 30 Minuten Botani verloren haben, was sicher auch sehr heavy ist. Das ist ja, dort noch das 2-2 zu holen, ist sicher auch nicht einfach. Ich habe kurz einmal den Kader angeschaut. Der ist sicher auch nicht einfach. Ein Goalie verletzt, der Baumann verletzt. Der Ex-SCK-Goalie ist ja der jetzige Ersatz. Also von Kriens. Dann, ja, ich sage jetzt mal die Verteidigung. Die darf wirklich wenig passieren, würde ich sagen. Irgendwie hat man den Opa Maric noch hinten in, wahrscheinlich der Perla, der auch ganz okay ist. Aber, und der Aussen mit dem Lavaschi, der einfach eine riesige Pferdelunge hat, der sicher gut ist. Und dann haben sie noch einen aus Valencia geholt, zwar aus der B-Mannschaft, der in den ersten Spielen ein bisschen ungestüm gewirkt hat. Aber so viel nebenzu ist dort nicht. Also, ist recht heavy. So im Mittelfeld, Custodio, kennen wir natürlich in Luzern. Sabatini, Lovric irgendwie ein Jahrhunderttalent in Österreich, was nicht so ganz geschafft hat, aber ich glaube, er ist auch ein guter Spieler, solider Spieler. Und eben vorher Botani und Gernt, was sicher für eine Super League aus meiner Sicht eigentlich reicht, aber auch dort wieder dahinter einfach nichts, weil man aus meiner Sicht sinnloserweise irgendwie am letzten Spieltag, am letzten Transfertag noch den Holländer nach Partizan hat müssen auslehnen. Also ist für mich eigentlich ein gutes Team, das relativ gut zusammengestellt ist. Aber ich muss sagen, wirklich auf Kante, also dort, wenn einer sich eine, zwei verletzt, das sehe ich wirklich schwarz.
Wird sicher spannend. Ich bin auch sehr gespannt, was in Basel funktioniert. Wir haben dort bis jetzt einen unentschieden, niederlagenden Sieg. Fabio, was weißt du noch über den FCB zu berichten? Du bist ja gerade in Basel. Du schaffst ja extra drum in Basel, um uns immer die heißesten News vom Rhein zu bringen.
Unser FCB-Korrespondent.
Also, ich gebe auf Basel zum Fabio.
Gut, ich lasse jetzt mal sein, jeden Spieler einzeln zu erwähnen, wie das der Adi vorher so schön gemacht hat. Ich versuche es mal
kurz. Das ist nur schlecht im Zellen, oder?
Kurz und knackig. Nein, also.
Kader.
Mit dem Zuzug von Kasami, der heute noch offiziell geworden ist, von mir aus gesehen die beste Offensive von der Liga. Wenn denn die ersten 11 auf dem Platz stehen, würde ich sagen, ja, kann man sich definitiv mit IB messen. Ich weiss nicht, ob es sogar spürlich mehr Qualität vorhanden ist. Jetzt mit den neuen Spielern, die ja dann auch wieder zurückgekommen sind, also die ja gegangen worden sind und dann wieder zurückgekommen sind. Ja, das Umfeld zu Basel. Spannend, wie sich das entwickelt. Jetzt scheint ein bisschen mehr Ruhe drin zu bekommen. Das Forza mal schaffen, mal schauen, was da dann rauskommt dabei. Ja, und auch was im Verein abgeht. Ist auf jeden Fall.
Ja, mich würde es noch wundern, was so ein bisschen zum Biking Kasami würde mich das wundern, weil also ich habe ihn sehr sympathisch gefunden, als er da bei Luzern war. Letzte Saison trotzdem, glaube ich, irgendwie 11 Goal geschossen für Sio, wo nicht eine einfache Saison gehabt hat.
Er ist der FC Sio gewesen, letzte Saison. Und wenn, ja, er die Qualität, ja, erlebt, ja. Wenn er die Qualität jetzt ins Spiel bringt vom FCB, dann mit den beiden Flügeln, die sie haben, und vorne und innen mit dem Cabral. Also,
also Cabral ist eigentlich ein Wunder, oder? Und ist auch sicher gut für den FCB, als der Blubber ist. Aber ist eigentlich schon fast unfair für die Schweizer Liga, muss man ehrlich sagen. Also,
ist wirklich stark. Aber im Vergleich zu IB zum Beispiel, und das ist mir im Cup-Finale extrem aufgefallen, also die erste Elf gegen die erste Elf von IB gegen FCB, habe ich das Gefühl, die sind sich relativ ähnlich. Was der Cup-Finale entschieden hat, ist Bank. Da ist halt die Frage, wenn es jetzt viel Ausfälle gibt, Corona wieder irgendwie einen Streich spielt oder so, ob es der FCB das mal auffangen mag. Aber
sind immerhin keine Doppelbelastung, oder? Ist ein extremer Vorteil, oder?
Im Cup sind wir dabei.
Entschuldigung, keine Dreifachbelastung.
Aber ja, auf jeden Fall. Spannend, wie das weitergeht.
Also du siehst Basel doch eher weiter vorne dann nachher am Schluss von der Saison.
Ja, und sie haben jetzt auch einen Steigerungslauf hinter sich, oder? Ich glaube, die erste Match verloren, dann unentschieden und dann gewonnen, oder?
Ja, genau. Nein, das erste war unentschieden gegen Baduz. Das zweite verloren und jetzt gewonnen gegen Luzern. Ja, kommt, wir halten sie im Auge und gehen in die Romandie. Adi, du wirst sicher jetzt den Servet-Beitrag auf Französisch machen.
Ja, ich glaube auch unsere Hörer hat mega Mühe damit, das Französisch zu verstehen, weil es so perfekt ist natürlich.
Selbstverständlich.
Unterlahne ich das natürlich, ja. Ja, also eben Servet hat ja angefangen, bevor es die Liga angefangen hat, mit der Europa League Quali. Ist eigentlich noch knapp gewesen gegen den Sechsten aus der französischen Liga, muss man irgendwie halt schon sagen, gegen Chem, genau. Ist knapp gewesen. Wenn ich aber das Kader anschaue, glaube ich, ist das wahrscheinlich auch nicht ihre Ambition gewesen, weil auch das relativ ein dünnes Kader. Guter Goalie, würde ich sagen, mit dem Frick im Goal. Da habe ich die Spiele, die ich gesehen habe von ihnen, der Aria Mendy, offensive Außenverteidiger von Lens, der gekommen ist, hat einen recht guten Eindruck gemacht. Im ersten Spiel gegen Lausanne eigentlich auch ein bisschen ungestüm, aber ist schon ganz, wirklich sehr offensiv und sieht wirklich gut aus. Also, ich glaube, der kann gut werden in der Schweizer Liga. Sollte ich auch auf dieser Seite, also als Captain. Also, sich zwei gute Außenverteidiger. Mittelfeld finde ich eigentlich auch relativ stark. Stefanovic sicher ein bisschen dort rausragt. Und dann haben sie noch einen geholt. Aus Frankreich, der Theo Walz. Vorher noch nie gehört, aber hat dort eigentlich als Stammspieler gespielt. Und ich glaube, der könnte eigentlich noch relativ gut, also das kann sicher gut länger für die Schweizer Liga. Und im Sturm vorher sind sie eigentlich gut besetzt, aber Münzau, die zwei besten Torschützen von der letzten Saison mit dem Alex Schalk und dem Koro Kone, sind verletzt. Jetzt haben sie gerade noch einen richtigen Sturm, wo ich sagen kann, starten. Und ja, aber auch dort ist es wahrscheinlich, muss man ein bisschen schauen, oder? Ist auch nicht der breiteste Kader.
Das wird sicher auch spannend werden dort. Und wenn wir im französischsprachigen Raum sind, dann bleiben wir bei Sion. Fabio, du bist dort der Experte.
Ja, der FC Sion, Wundertüte, wie jedes Jahr eigentlich. Spannend, wie lange der Trainer bleibt. Spannend, wie lange das der Constantin auf der Tribüne hält. Das sind alles so ein Fragen, wo man nicht genau weiss, wie die sich da entwickeln. Was man muss sagen ist, sie haben ein paar sehr, sehr gute Transfers gemacht. Der Dossett.
Alle im Sturm.
Dossetti von Thun, von mir aus gesehen, einer der besten Vorlagengeber der Liga. Serie Die, so ein bisschen Kampfsau. Und vorne innen der Waro, wo man nicht genau weiss. Also, wenn er seine Form von Eibezeiten mitnimmt, dann. Ja, zweifellos einer der besten Stürmer auf der Schweizer Platz. Verletzungsanfällig, was das heisst bei dem Kader, ja. Also der Rest vom Kader ist jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär, finde ich, aber
Ja, ich finde es aber schon noch krass, wenn du es anschaust, wirklich so ein bisschen Verteilung von den Spielern, oder? Also, mich dunkelt es einfach im Sturm vor, ist einfach ein riesen Überangebot rum. Und in der Innenverteidigung, also ich würde wahrscheinlich wirklich den Trainer dort hinstellen. Ich glaube, wäre immer noch am besten, oder?
Ja. Er wird einfach Spektakel mit dem Wallis.
Ja, das ist so.
Auf der Tribüne und auf dem Platz.
Ja. Genau.
Und ich glaube, so wird es auch rauskommen. Also, entweder du vielleicht gewünscht 4-3, keine Ahnung. Lieber als 3x1-0 verlieren oder so.
Siehst du sie Ende Saison eher obere oder untere Tabellenhälfte?
Mittelmaß würde ich jetzt sagen. Weder ganz unten noch ganz oben. Sie werden sicher nicht so, also mit dem Abstieg werden sie nichts zu tun haben, sage ich.
Oberes oder unteres Mittelmaß?
Das sind Fragen. Ich glaube, ich kann nicht einmal den CC himself beantworten.
Okay.
Also für ihn, ja, Meister sehr wahrscheinlich, aber für das ist es doch, könnte knapp werden.
Schauen wir mal. Dann habe ich den FC Luzern, eine mir komplett unbekannte Mannschaft, wenn ich mich jetzt mal ein bisschen reingeschafft habe. Zu Luzern muss man sagen, dass da ein riesiger Umbruch stattfindet. Es ist eigentlich so, die ganze Offensivabteilung ist gegangen oder gegangen worden mit dem Reider Matos, wo nicht weiter verlängert worden ist, Darian Males, wo nach Inter gegangen ist und dort einiges an Geld reingespielt hat. Dann hat man einigermaßen Mühe gehabt mit Blessing Alekhe und Francesco Maciota, wo beide gegangen sind und man, glaube auf beiden Seiten nicht so unglücklich ist, dass die Figuren jetzt weg sind. Idris Wotsa, der in die Türkei gewechselt hat, oder Kakabatze nach Teneriffa und so weiter und so fort. Es gibt noch einige mehr. Und hat jetzt probiert, das irgendwie zu kompensieren mit einem Alabi, mit einem Alunga, Carabel, gross zu sagen, Luis Schaub, der von Köln gekommen ist und sich bis jetzt schon sehr gut eingefügt hat. Das ist ein Sorgic, wo man grosse Hoffnungen hat auch. Filip Ugrinic, der sich auch sofort wo zurückgekommen ist aus Holland und jetzt sofort in die Stammelf wieder reingekommen ist. Ich denke, dass Luzern im Moment dort unten steht, ist noch nicht allzu aussagekräftig, weil sich die Mannschaft wirklich sehr neu am Finden ist. Das braucht sicher noch ein bisschen Zeit, bis die Mannschaft dann auch irgendwie die Handschrift von Fabio Celestini dreht. Aber es wird spannend, weil es halt wirklich die erste Mannschaft ist, die der Celestini in Luzern selber zusammenstellt. Ich sehe die Tendenz da definitiv steigend, aber es ist natürlich immer ein Risiko, wenn man so einen grossen Umbruch hat.
Und sie schiessen jeden Match ein Goal. Und ich würde sogar wetten, dass sie im nächsten Match auch ein Goal schiessen. Und es wäre nämlich dann das erste Gegengoal für den FC St. Gallen in dieser Saison. Ich hätte sogar einen Wetteinsatz. Ich könnte sagen, ich mache den nächsten Podcast auf Ostschweizer Dialekt, wenn sie es nicht schaffen, das Goal zu schiessen.
Das wird
nicht. Also, ob wir dann dabei sind, aber ja.
Also, was man vielleicht noch schnell kann sagen, was ich finde, ist immer ein bisschen unterschätzt, ist, dass Luzern sehr stark auf der Goalie-Position ist. Da hat man im letzten Jahr mit Müller einen geholt, der dort nach langem wieder mal wirklich Stabilität reingebracht hat. Und ich denke, das könnte so auf die Länge von der Saison auch noch eine Stärke werden. Im Moment hat man noch recht Mühe auf der Aussen in der Verteidigung hinten. Das wird sich zeigen, ob sich das irgendwo so ein bisschen stabilisiert. Aber sicher ein spannendes Projekt, was da in Luzern kommt. Sehr jung die Mannschaft auch, muss man auch noch sagen.
Ja, aber da hat man jetzt heute einen geholt, tschechischen Nationalspieler.
Genau.
Ex-Nationalspieler. Aber ja, das ist auch wieder etwas, finde ich, recht cool. Oder? Ich meine, man hat etwas adressiert und gesagt, schau auf die Aussenverteidigerpositionen, brauchen wir noch jemanden. Holt dann auch jemand. Früher war es irgendwie so, ja, in der Innenverteidigung brauchen wir etwas und dann haben wir neue Mittelstürmer gehabt. Finde ich jetzt schon, ist wieder ein bisschen Plan dahinter. Und das, was du vorher gesagt hast, Oli mit dem Goalie, ich weiss nicht, wie ihr das seht. Ich habe wahrscheinlich wirklich halt auch die Luzern-Brille an, aber man muss schon sagen, also ein besserer Goalie in der Schweiz. Also man kann darüber streiten. Ich würde sagen, also in der Top 3 ist er eigentlich, würde ich jetzt von den aktuellen Goalies, die wir haben.
Ich habe da etwas für dich, du Zahlenfanatiker. Er ist, glaube ich, der zweitbeste Goalie, was den Transfermarktwert angeht. Und von Balmos ist noch ein bisschen besser.
Ja, gut, der sagt halt einfach relativ wenig aus. Aber
ich glaube, da gibt es sicher unterschiedliche Meinungen bei unseren Hörern. Und gibt es irgendeinen Ort, wo man uns dann kann die Meinung sagen kann, wenn man da anderer Meinung ist? Oder wie ist das noch am Aufbauen?
Nein, da kann man natürlich. Also
über
mehrere Kanäle gibt es natürlich die Möglichkeit. Also, Einerseits ist auf stammtischtrainer.ch werden auch immer die neuesten Episoden aufgeladen. Man kann es dort dazu kommentieren. Oder man kann unter hey@stammtischtrainer.ch etwas schreiben. Oder auch auf dem Social Media Account, zum Beispiel auf Instagram, findet man uns unter Stammtischtrainer.
Das ist ja Wahnsinn.
Auch dort wäre, ist ja Wahnsinn, eigentlich überall. Man kommt auch gar nicht an uns vorbei.
aber kein Wutbürger bitte.
Ja, vielleicht braucht es das. Vielleicht braucht es. Ja, wir haben auch Leute in der Zeitung, die in Luzern schreiben, die so sind. Oder? Von dem her, vielleicht braucht es sich. Also, ja, ich bin sicher sehr gespannt, ob da etwas reinkommt.
Wir freuen uns auf jeden Kommentar. Ja,
ja, sicher. Definitiv. Ja.
Und damit gehen wir in Keller, in die Tiefen von dieser aktuellen, noch sehr wenig aussagekräftigen Saison. Und es wird international, Freunde. wir haben einen Aufsteiger und das ist nicht weniger als ein 47-fache liechtensteinische Göpsieger. Das muss man auch zuerst einmal können bieten. Das kann, glaube ich, sonst niemand, nicht einmal der FC Sion. Aufsteiger, wieder aufgestiegen nach dem Abstieg 2017. Und ja, es gibt viele Leute, die nicht das Freude haben daran. Ich denke allerdings, wenn man jetzt sieht, dass sie in der zweiten Liga durchaus sich auch unter anderem gegen GC durchgesetzt haben, in der Barrage nachher Thun hat können schlagen, dann ist das sicher verdient. Und man kann gespannt sein. Was halt immer schwierig ist im Ländle, ist die Zuschauersituation. Jetzt in dieser Saison, bis jetzt mit Corona zum Glück nicht so das Thema, aber man hat letztes Jahr häufig nicht einmal 1000 Zuschauer im Stadion.
Haben sie jetzt eigentlich mehr als letztes Jahr?
Ja, also ich weiss nicht, wie viel das reingelassen werden in Vaduz, aber es sind 1500 Saisonkarten verkauft worden, was eben unter diesen Verhältnissen eigentlich schon relativ viel ist. Wird aber, wenn es dann irgendwann wieder erlaubt hätte, sie wahrscheinlich gleich in den Auswärtsstadien eher wenig rot und weiß sein, einmal aus dem Ländle. Nichtsdestotrotz kann sich natürlich alles noch entwickeln und vielleicht auch ein bisschen besser. Und man muss auch immer sagen, in der Challenge League gibt es auch noch andere Vereine, die nicht allzu viele Zuschauer haben. Mit einem Budget von 6,8 Millionen hat man nicht nur wenig Zuschauer, sondern auch sehr wenig Geld. Und man versucht, hier möglichst aus der Region ein bisschen Spieler aufzubauen. Man hat jetzt zum Beispiel auch wieder Juniorenspieler aus Vaduz aufgenommen. Wenn man die Stars in der Mannschaft sucht, dann ist es wahrscheinlich am ehesten auf der Trainerbank zu suchen mit dem Marco Frick, der damals in seiner aktiven Karriere in der Schweiz und in Italien an verschiedenen Orten gespielt hat. In der Mannschaft jetzt, und jetzt sage ich sicher den Namen falsch, Nicolae Milinkianau. Kann das jemand von euch besser sagen?
Ist angeschlossen.
Okay, ich entschuldige mich bei allen Liechtensteiner und Moldawier, weil von dort kommt er nämlich. Er hat in dieser Saison ist er schon mal gestartet mit einem Goal und einer Vorlage. Das ist nicht schlecht, die 3 Goal. Und das Ganze bei dem Sensationsunentschieden gegen Basel. Wer mich auch recht gut dunkt jetzt bisher, was ich so gesehen habe, ist auf der Goalie-Position der Büchel, hat auch viele Gelegenheiten sich auszeichnen, aber zum Beispiel gerade gegen IB ein paar sensationelle Paraden gehabt.
Und sie haben im Mittelfeld noch einen mit einer Glatze, der ist ja sensationell. Cicek oder so. Ja. Thunahan, Cicek.
Mhm. Ostschweizer. Ja, richtig. Stimmt, genau. Ich denke, das ist vor allem eine Kämpfertruppe. Ihre Chancen sehe ich jetzt persönlich vor allem so ein bisschen dort drin, wie Thun im letzten Jahr ist ein blödes Beispiel, weil sie dann auch abgestiegen sind, aber wo nochmal so eine Aufholjagd nachher reingelegt hat, in dem Sinn, dass sie halt wissen, dass sie dort unten sind. Das heisst, bei ihnen ist vom ersten Spiel an ist das Abstiegskampf pur und bei ihnen wird nie irgendwo über falsche Eitelkeiten wird man eine andere Mannschaft unterschätzen oder irgendwo falsche Spiele, weniger motiviert in ein Spiel hineingehen. So Mannschaften haben auch schon Sensationen geschafft. Wieso nicht Vaduz? Ich würde es nicht ausschließen, auf jeden Fall.
Ja, und vor allem, ich finde, das, was du gesagt hast, oder auf der Trainerposition mit Mario Frick, ist einfach sicher, ich finde, er macht richtig gute Arbeit dort, oder? Also, also das, was ich bisher gesehen habe, muss ich sagen, ja, eben, klar wissen sie, wo sie herkommen und wo sie hergehören. Aber ich glaube, ja, da werden sie wirklich darum kämpfen und ich bin gespannt auf sie. Ja.
Damit kommen wir zum momentan letzten Tabelle. Auch den habe ich. Irgendwie habe ich bei der Auswahl, welche Vereine dass ich habe, alle unten plus den ersten. Recht spannend. Das ist der FCZ. Der Zürcher Stadtverein mit einem Marktwert von 19,5 Millionen. Damit ist man dritt in der Schweizer Liga. Ganz böse könnte man fragen, ist der FCZ der neue Bonzenverein? Etwas, was die FCZ-Fans gar nicht gerne hören, aber okay. Man ist allerdings nicht allzu gut gestartet. Zuerst ist man im Göppen mal ausgeschieden gegen Giasso. Dann hat man Niederlage gegen IB. Und gegen Lausanne dann schlussendlich 0-4 zwischen denen noch gegen Lugano ein Unentschieden hergebracht. Das hat dann gelangt, dass es gar nicht pass, den Hut gelöpft hat und sie gefunden haben, den Ludovic Magnin entlassen wir jetzt gleich. Übernommen hat es Massimo Rizzo im Moment, der bisherige U18-Trainer, hat schon mal als Interimscoach gearbeitet, dort nicht allzu erfolgreich. Er hat in 4 Ligaspielen 3-mal verloren, 1 gewonnen. Aber die Frage ist eh, wie lange das auch bleibt. Wenn man so auf FCZ-Foren rumschaut, dann werden da die wildesten Gerüchte gestreut von Namen. Im Moment ist René Weiler relativ hoch innen. Ja, wir sind gespannt. Ich habe noch nichts Genaueres bis zu dem Zeitpunkt jetzt gehört, wo der Podcast aufgezeichnet ist. Vielleicht, wenn er dann veröffentlicht wird, weiss man schon wieder mehr. Was sicher gut ist für die FCZ jetzt, ist, dass jetzt die Nazi-Pause gekommen ist und man ein bisschen Zeit gehabt hat. Man kann sich allerdings schon fragen, dass man nach 3, wenn man den Göpp dazu nimmt, nach 4 Spielen einen Trainer entlässt, ist sicher eher unglücklich, weil das heisst, dass die ganze Mannschaft halt noch vom alten Trainer zusammengestellt worden ist und dann der neue Trainer mit dem ganzen, ja, Scherbenhaufen wäre jetzt sicher bös gesagt. Aber mit dieser Mannschaft jetzt nicht bös. Muss etwas zusammenbasteln. ja, grundsätzlich denke ich, dass einiges mehr Potenzial in dem Team innen liegt. Was immer wieder diskutiert wird, ist so ein bisschen der Charakter in dem Team. Das ist eine Diskussion, die vor allem unter Fans halt immer wieder geführt wird. Ja, wir werden jetzt eigentlich sehen, ob dann plötzlich mehr geht mit einem neuen Trainer. Ja, für mich sehr schwer einschätzbares Team. Also, vor allem, ich denke, Einzelspieler, die wirklich etwas können, wo man nicht mehr darüber diskutieren, aber entweder in der Gemeinschaft nicht funktioniert oder unter dem Trainer, das wäre sicher die Optimalversion für die FCZ, oder halt irgendwie vom Charakter sich dann nicht wirklich motivieren können, keine Ahnung. Wenn ihr da mehr wisst, dann schreibt es uns bitte auf den vorher genannten Plattformen. Wir werden sicher nachher auch noch einiges sagen. Im Moment 10. Platz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Zürich nicht dort wird abschliessen. Gibt es von euch Ergänzungen?
Ja, sonst gäbe es vielleicht ein Derby nächstes Jahr, oder? In der Nazi-B, oder? Mit der FCZ gegen GC.
Oder man tauscht halt mal wieder Platz. Was ich auch schon.
Oder man tauscht wieder mal Platz.
Genau. Also, mir ist einfach aufgefallen, dass ich beim letzten Mal ein FCZ-Match gesehen habe, dass bei den Spielern eben die Namen, die ich vorher gehört habe, ich habe das Gefühl, die sind nicht mehr vorhanden. Früher hat sich der FCZ immer über so gewisse Stars irgendwie über Wasser gehabt. Eben eine Schichaui oder wie sie alle heißen. Ich habe das Gefühl, mittlerweile spielt eben nicht mehr der grosse Name beim FCZ.
Lass es Objekt, oder? Wahrscheinlich ist er schon eigentlich für die Schweiz, wäre er eigentlich
also
schon.
Das sind alles gute gesagt. Fußballer, das definitiv. Colonna ist bärenstark zu seinen besten Zeiten.
Ja, ein Schönbächler, ein Krieschow, auch beide Krieschows, wenn sie nicht verletzt sind, sind sicher auch gute Spieler.
Ja. Aber eben so das Ding oben, wo man sagen, hey, das ist jetzt so einer, wo. Und der FCZ hat immer so Spieler gehabt, wo man das Gefühl hat, mal.
Ja, du redest jetzt natürlich auch von ihren wirklich erfolgreichen Jahren, also, was dort halt Meister geworden sind.
Oder so von Freddy Schasso und so.
Oder ein Keita, ein Schichau, ein...
Ja, nein, das ist meinst, definitiv ja. So.
Ja. Aber auch die sind wahrscheinlich nicht als Stars oder nicht als solche Stars geholt worden, sondern haben sich eben in dieser Mannschaft können entwickeln. Jetzt in dieser Mannschaft haben sich vor allem Junge entwickelt, wo man dann auch wieder hat können für gutes Geld weiterverkaufen. Jetzt vor allem der Sohn natürlich nach Parma, wo richtig, richtig eingeschenkt hat. Auch Kevin Rüegg, der ist nicht mehr ganz jung gewesen, gerade mit 23. Mhm. Aber dort hat man halt den Wert darauf gelegt. Und ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied, dass man die Spieler früher hat können behalten oder dann halt auch schon so geholt hat. Und jetzt lässt man halt die sehr guten Spieler gehen und macht mit dem gross Kohle. Ja, macht aus Ganepa-Sicht wahrscheinlich auch irgendwo Sinn.
Ja, nach wie vor ein Top-Ausbildungsverein. Also eben, wenn man hört, was da für Spieler vom FCZ andere Vereine weiterverkauft werden.
Oder die schon Nazi kommen oder so.
Aber, ja, wie heisst der? Omer Agic, oder? Wo sicher auch sehr spannend wird sein, oder?
Absolut.
Und schon der Nazi mal gespielt hat, oder? Sicher, ja. Nein, ich glaube auch nicht, dass sie als Zehnte werden absteigen. Hoffentlich auch nicht. Wäre aus meiner Sicht auch schade.
Wäre schade für die Liga. Ja. Vor allem, wenn wir dann mal wieder Auswärtsfans haben können und sie halt doch Sektoren erfüllen in der Schweiz und für Stimmung sorgen.
Ich habe gemeint, wenn wir wieder mal auswärts gehen und in das schöne Stadion aufgehen, aber das ist glaub, ein anderes Thema.
Schön, heiß, schön. Über Stadion reden wir dann auch irgendwann mal noch in dem Podcast. Sicher.
Genau.
Gut, damit hätten wir glaub, das Thema abgeschlossen. Die Saisonvorschau. Machen wir noch Prognosen, oder wie sehen wir es?
Ich würde sagen.
Dass die Liga zu Ende geht.
Ist, ja. ist zwar schwierig, aber...
Natürlich, absolut. Und ich glaube, es ist uns recht um die Ohren fliegen, Ende Saison. Ich würde vorschlagen, wir gehen folgendermaßen vor, dass wir Platz 10 sagen, alle drei, dann Platz 9, alle drei, und dass wir uns so aufschaffen. Ist das okay für euch?
Ist gut.
Gut. Dann fangen wir doch an. Adi, wer ist dein Platz 10?
Leider Vaduz.
Fabio?
Gehe ich mit dem Adi mit.
Ja, ich würde mich sehr gerne täuschen, einfach so ein bisschen Sympathie für den Kleinen, aber ich sehe im Moment einfach rein Fakten, wenn ich da die Mannschaften anschaue, auch Vaduz an letzter Stelle.
Mega langweilig, das
denke ich. Ja, ich glaube, jetzt wird es schon ein bisschen spannender auf dem Platz 9. Oh, wer schafft es in die Barrage? Vor einem Radio angefangen, dem von Fabio jetzt.
Ich habe auf dem 9. Platz den FCL aus dem Süden, den FC Lugano. Aber wie gesagt, also sie machen zwar immer wieder gute, konstante Arbeit in Lugano, aber momentan, ich glaube einfach, die Konkurrenz ist momentan einfach zu gut.
Okay, den Lugano habe ich ein bisschen am anderen Platz, aber ich frage es jetzt mal noch nicht. Adi?
Ich habe auch Lugano. Okay. Eigentlich aus dem Grund, den ich analysiert habe vorher, einfach wegen dem wahrscheinlich zu engen Kader, also ja, zu wenig breiten Kader. Kann man manchmal vorstellen, aktuell sieht man an vielen Orten, dass Verletzungen auftreten, merkt die zu kurzen Pause, die man hatte. Ja, glaube ich, ist heikel.
Ich habe auf dem 9. Platz Sion. Einfach aufgrund der Tendenzen der letzten Jahre. Sie haben eine starke Mannschaft, aber sie verbuttert es immer wieder mit irgendwelchen anderen Geschichten rundherum. Ja, mich würde es nicht überraschen, wenn es am Schluss jetzt, dass man halt wirklich mal in die Barrage müsste. Dort würden sie es aber wahrscheinlich dann gegen GC schaffen.
Können wir eigentlich sagen, dass es nicht mehr GC ist, sondern GC, wie ja, ihr Präsident das auch sagt. Das ist eigentlich nur recht wichtig.
Richtig. Ab jetzt immer GC, ja. Auch in diesem Podcast. Platz 8. Ich habe Platz 8 Servet. Du, Adi.
Ich habe dort dein 9, also ich habe dort Sion. Aus dem Grund, wo ich vorher kurz mal reingeredet habe und gesagt habe, aus meiner Sicht einfach keine Verteidigung, zu viele Stürmer und man kann einfach schlecht mit einem, was auch nicht, 2-3-5 spielen. Und ich glaube, es ist einfach nicht so durchdacht, wieder mal irgendwie der Kader, obwohl wirklich gute Namen dabei wären.
Bei mir auf dem Platz 8 ist, wie beim Oli auch, Servet. Aus einem ganz einfachen Grund. Es ist extrem schwer, eine gute Saison zu bestätigen, gerade ins zweite Jahr, wenn man aufgestiegen ist. Sie sind letztes Jahr der Aufsteiger gewesen, haben das sensationell gemacht. Das Jahr wird es ein bisschen schwieriger.
Mhm. Dann, Adi, erzähl uns etwas zu deinem Platz 7.
Das ist bei mir sehr weh. aber ich habe sie auch angeschaut. Eben, und auch dort, der Kader, der aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen zu wenig breit ist, er hat jetzt schon Verletzungen drin. Ja, ich glaube. Und das, was auch eben Fabio vorher gesagt hat.
Fabio?
Beim Platz 7 habe ich den FC Zürich. Sie werden definitiv nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ob es dann der Wurf noch ein bisschen weiterführen gelingt, ich glaube, das ist immer so ein bisschen in dieser Liga immer noch relativ schwierig. Ein guter 7. Platz. Mit Punkt, relativ vielen Punkten. Weil eben, man hat das letzte Mal gesehen, es gibt dann so viele Mannschaften, die sich so ein bisschen rumdümpeln in der Mitte. Aber ich glaube, das Mal werden sie viele Punkte machen. Aber für weiter vorne, glaube ich, reichen sie doch noch nicht.
Ich habe auch Zürich auf dem 7. Jetzt ist Zürich natürlich extrem schwer einzuschätzen mit einem neuen Trainer, der vielleicht das Potenzial von dieser Mannschaft jetzt erst anfängt rauszukitzeln. Ich glaube auch, dass Zürich irgendwo in einem Mittelfeldblock wird drin sein. Und da ist, unter uns gesagt, zwischen 4 und 7 alles drin. Ich habe es jetzt mal auf 7, weil sie halt einfach jetzt wirklich mies gestartet sind. Platz 6, Fabio.
Auf dem Platz 6 habe ich den FC Sion. Die Kombination momentan von älteren, qualitativ guten Fußballern, wo die Jungen, die dort im Wallis doch vorhanden sind, führen, finde ich eine relativ spannende Kombination. Und ich glaube, dass der FC Sion eine gute Saison wird spielen. Von dem her gesehen, Platz 6.
Adi?
Ja, mein Platz 6 ist euer Platz 7, wieder der FCZ. Eben haben wir vorher auch wahrscheinlich schon alles dazu gesagt.
Mhm. Ich bin beim Platz 6 bei Lausanne. Interessante Mannschaft. Wäre sicher auch ein Erfolg für Lausanne jetzt nach dem Aufstieg. Ich sehe sie dort irgendwo in dem Mittelfeldpäckchen, ja, aber noch knapp irgendwo in der unteren Hälfte. Und das bringt uns zu Platz 5. Dort habe ich St. Gallen drin. Ich glaube nicht, dass sie das noch einmal bestätigen können, was sie letztes Jahr gemacht haben. Sie haben immer noch gute Mannschaft, einen guten Trainer, aber man wird das Jahr, glaube ich, im Laufe der Saison dann merken, dass halt prägnante Abgänge vorhanden sind oder beziehungsweise eben nicht mehr vorhanden sind. Und ich sehe sie irgendwo dort etwa. Adi?
Ja, schwer im Herzen. Ich sehe auf Platz 5 die FCL. Relativ tief. Aber eben, ich glaube auch, wir sind im Umbruch in Luzern. Ich habe das Team, finde ich, super, wo da steht, eben einer von den besten Goalies. Wenn im Sturm das irgendwie funktioniert, finde ich es super, dass man es nicht irgendwie auf die Schulter von einem 18-Jährigen legt, sondern dass man dort den Sorgic geholt hat. Sorgic bin ich noch ein bisschen zweigespalten, wie das wird, aber wir werden uns wir können gespannt sein, wie das wird. Aber ich bin da noch nicht ganz so optimistisch, auch wenn ich finde, dass dort sehr gute Arbeit geleistet wird.
Ja, bei mir habe ich da relativ schwer da, weil ich sehe irgendwie von Platz 5 bis Platz 3 sehe ich so ein Päckchen. Und ich nicht ganz sicher bin, wie ich das jetzt irgendwie einordnen kann. Ich habe hier Lausanne, St. Gallen und den FCL dabei. St. Gallen hat einen riesen guten Start gemacht. 3-mal gewonnen, 3-mal 1-0. Gewonnen ist gewonnen, gibt Punkte. Ich weiss nicht, ob es am Startprogramm gelegen ist oder sonst gut gespielt haben. Ich habe es nicht gesehen live. Aber auf Platz 5, wenn ich jemanden müsste wählen, dann würde ich den FC St. Gallen auf Platz 5 nehmen. Aber ich bin gar nicht davon aus, dass sie das bis am Schluss durchziehen können. Weil sie haben doch qualitativ ein bisschen verloren gegenüber letztes Jahr.
Ja. Was ist dein Platz 4, Fabio?
Ja, jetzt bleibt noch Lausanne oder der FC. Und da Routine first.
Zwei andere.
Ja, Routine first. Der Aufsteiger aus Lausanne wird seinen Weg machen in der Super League. Bei mir reicht es zu Platz 4.
Adi?
Ja, mein Platz 4 ist Lausanne auch. Also bei mir ist es halt einfach so, ich sehe bei Lausanne schon auch, dass sie ein sehr junges Team haben. Dass sie jetzt natürlich mit dem Zekiri sehr wichtige Spiele verloren haben. Aber ich gehe jetzt einfach wegen dieser Upside, die sie könnten haben, wegen den Spielern, die sie ausgelehnt haben und nicht nur von Nizza. Sie haben einfach sehr viel Talent in dieser Mannschaft und in der Schweiz ist alles so nahe zusammen. Darum würde ich jetzt irgendwie gerade ein bisschen auf den Hype-Train aufsteigen und sagen, ja, Lausanne könnte Vierte werden.
Für mich ist auf dem Vieri Luzern. Eben, wie gesagt, spannendes Projekt. Ich hoffe, dass das so ein bisschen Dynamik von jungen Wildern irgendwo zusammenkommt. Aber für mich im Moment auch sehr schwer abschätzen. Ich habe irgendwo das grosse Vertrauen in den Trainer und von dem her glaube ich, dass es fürs Vieri wird länger, das mal. Beim 3 vorne, dort sehe ich Lugano. Das ist jetzt meine grosse Nummer.
Hast du FCL verwechselt?
Nein, ich weiss nicht, Lugano, also ich kann es im Fall auch echt nicht erklären. Es ist wirklich ein Bauchgefühl. Lugano ist in den letzten Jahren, muss man auch sagen, immer davor gestanden und man hat es nie vorher in der Saison so gedacht gehabt. Irgendetwas machen die Retunde verdammt richtig. Vor allem, wenn man sagen, Ende der Saison noch einmal. Ich weiss nicht, hängt mir, wenn es nicht stimmt, aber Ich sehe die relativ weit vorne. Du, Adi.
Also ich darf nur noch bei dir sagen, ja. Also, weißt, es ist ein, eben, ich finde jetzt eben auch Lugano oder Servette, oder? Eben das, was ich vorher gesagt habe, mit der wenig breiten Kader, oder? Ist halt schon, wenn dort alles funktioniert und keine Verletzungen genommen sind, eben, ich glaube, das kann gut funktionieren, definitiv. Ja, meine Nummer 3 ist St. Gallen, weil also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich würde sie weiter hinten sehen. Ich habe wieder Fabio, St. Gallen, Lausanne, Luzern auch so als Dreierpulk, wo ich auch irgendwie wieder hin und her geschoben habe. Und bei St. Gallen, ich würde sie definitiv weiter hinten sehen, wenn der Trainer nicht wäre. Weil ich muss sagen, der Trainer holt noch einiges aus dieser Mannschaft raus, auch wenn sie jetzt qualitativ recht abgegeben haben.
Ja, mein Platz 3 ist eine reine Wunschvorstellung. Der FC Luzern auf Platz 3. Wobei, gell, wenn man die Statistiken von den letzten 5-6 Jahren anschaut, ist es gar nicht einmal so unrealistisch, weil es mir doch so zwischen Platz 5 und 3 amix hin und her geswitcht ist. Letztes Jahr war es ein bisschen schlechter gewesen. Ja, definitiv ein mega spannendes Projekt. Und für mich der wichtigste Einkauf, der Schaub. Wenn der so weiterspielt, wie er die ersten Spiele gemacht hat, dann werden wir noch sehr, sehr viel Freude an dem haben. Spieler, der von mir aus gesehen, ein Spiel allein kann entscheiden mit einem Pass, mit einem Schuss. Und ich glaube, das wird es am Schluss von der Saison, wenn er sich dann nicht verletzt, plus das, was noch anders rum ist am Gerüst, wird er eine grosse Rolle spielen. Und ja, mal schauen.
Definitiv ein
Gewinn. Ja, definitiv, ja. Und eben der FCL, muss man schon sagen, auch wenn er sich mal wird verletzt, ich rede jetzt nicht von langen Verletzungen, ich finde, der FCL ist auch sehr gut aufgestellt auf allen Positionen. Also, ich sage jetzt nicht, dass sie einen Schaub 1:1 können ersetzen, oder? Aber sie haben, wenn schon jemand hinten dran, wo man auch spielen auf diesen Positionen.
Aber den Carbonell von Barca, den haben wir noch gar nie gesehen spielen. Wenn der...
Ja, gegen Kriens hat man nicht gesehen.
Wenn der so einschlägt, wie zum Beispiel Quintilla letztes Jahr bei St. Gallen, dann...
Ja.
Aber reine Mutmaßung.
Ja. Und was man schon... Also, vorstellbar, aber es müsste sicher vieles gut laufen in Luzern, dass wir auf den dritten Platz kommen.
Definitiv.
Aber kann ja mal. Dann sind wir beim Platz. Jetzt haben wir noch zwei Plätze und wir haben beide noch die gleichen in der Hinterhand. Ich glaube, wir können es jetzt relativ schnell machen. Ist meine Ausser überraschen mich jetzt. Ich fange gleich mal an. Bei mir auf dem 2, ich sage gerade die ersten zwei, weil dann ist es so wie klar. Auf dem 2 ist bei mir Basel, auf dem 1 ist bei mir IB. Ja, ich als, du hast vorher gesagt, Basel hat eine sehr starke Mannschaft. Kasani war noch nicht bei Basel, als ich die Tabelle gemacht habe. Ich habe das Gefühl, ich weiss, ich traue dem Frieden noch nicht, dass jetzt plötzlich im Umfeld alles ruhig ist. Ja, für mich ist IB immer noch ein bisschen stärker. Fabio?
Da halte ich natürlich dagegen. Nein, von mir aus gesehen wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den zwei Mannschaften geben. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten zwei Spiele von der letzten Saison plus jetzt die ersten Spiele von dieser Saison von IB gesehen und muss sagen, hat mich nicht überzeugt bis jetzt. Noch nicht meisterlich, überhaupt nicht. Und
das ist richtig, ja.
Ich glaube, wenn jetzt alles gut läuft und sie sich nicht grosse Verletzungsgefahren haben, dann wird der FCB das Jahr das Rennen machen wieder einmal. Also als Abwechslung.
Adi, mach du noch den Abschluss.
Ja, also ich habe mich da schon sehr schwer da, muss ich sagen. Also, ich sage eben, wie ich gesagt habe, der Schämpfuss, der Luben ist in IB, ist sicher mal sehr wichtig gewesen. Jetzt der Beiteam bei Basel, wo ich glaube, ist auch sehr wichtig. Ich hätte, wahrscheinlich rein sportlich, hätte ich wirklich Basel aufs Eis gesetzt. Aber werde ich nicht machen, weil ich glaube, einfach das Theater rundum ist definitiv nicht fertig, nur weil der Burgener sich allein aus der Schusslinie nimmt, hat er im Hintergrund immer noch so viel in der Hand. Und ich glaube, das wird einfach nicht gut. Plus habe ich sehr wenig Vertrauen in den Ciri Sforza, auch wenn er es wahrscheinlich jetzt nicht mal so schlecht macht. Und ich glaube, mit dem Team kann er nicht so viel schlecht machen. Darum auch Basel 2, IB
1. Was macht denn der Seoane besser als das Sforza?
Sie sehen lustigerweise am Rand sind beide auf den Zeigefinger gestützt, also den Zeigefinger unter die Nase und sind so am Denken, sind wirklich beide genau gleich. Aber Ja, Adi, ich
ja gut, Chiri ist halt der eine, Chiri würde ich sagen, ist halt der eine kommunikativ eher schwierig und lebt ein bisschen manchmal in seiner eigenen Welt, denkt es mich irgendwie, was auch kann positiv sein, oder wenn ein bisschen draussen sich kannst ausblenden natürlich, aber ja, Chiri, eben, schon ein Spieler, wahrscheinlich nicht die einfachste Person und ich weiss nicht, ob solche Personen zum Trainer sein geboren sind, aber du schau, vielleicht kann er uns überraschen. Oder mich überraschen.
Ich glaube, der Ioane ist auch einer, der Probleme härter angeht. Chiri ist für mich schon einer, der überall das Positive sucht und das auch so kommuniziert. Ich weiss aber nicht, wie klar, dass er auch wirklich ein Statement macht, hey, das ist scheiße, das muss anders laufen. Und da denke ich, gebe ich jetzt dem Ioane ein bisschen mehr.
Ja, glaube ich auch, ja. Ja gut, dann sehen wir Andy Sedo.
Genau, und wir haben massiv überzogen bei dem Thema.
Natürlich.
Wir reden einfach so gerne über Fußball, das ist ja unser Problem. Kommen wir aber zum nächsten Block. Gut.
Das sind wieder mal Top 3. Und das Mal sind es die historischen Stürmer. Also Stürmer, wo vielleicht in unserer Kindheit, wo wir irgendwie noch erlebt haben, wo einfach für uns Legenden sind, wo wir sehr gerne gesehen haben, Goal schiessen.
Wo aufgehört haben zu shooten oder wo immer noch shooten?
Es wäre gut, wenn sie eigentlich schon aufgehört hätten zu shooten.
Okay.
Warum historisch?
Ist im Adi seine Rubrik entschieden?
Ja, ich habe, glaube ich, einen, der immer noch spielt. Aber ist ja gleich. Aber er hat seine historischen Taten schon in der Vergangenheit verbracht.
Er ist der auf dem Fall.
Scheiße. Ja, wer vor da?
Ja, wer will
ich kann es schon den Anfang machen.
Genau.
Und zwar bei mir auf dem Platz 3 ist der Davor Šuker.
Grosser Name.
Von mir aus gesehen, der Spieler, der das kleine Land Kroatien so ein bisschen geprägt hat zu seiner erfolgreichsten Zeit, wobei die erfolgreichste Zeit, die geht ja bis heute, die dauert ja weiter. Was dort geleistet wird im Nationalteam, sensationell. Und für mich war er früher so ein bisschen der gewesen, der hat einfach 90 Minuten hast du nicht gesehen und dann hat es gekachelt, dann ist 1-0 gestanden und Kroatien gewonnen. Und natürlich eben seine sein WM-Torschützenkönig, Titel 1998, den er hatte, und die etliche Mal mit Madrid, wo er Meister wurde, Champions League gewonnen hat. Aber vom Stürmertyp her ist eigentlich nicht etwas Spektakuläres gewesen. Nicht so ein Vielfallrückzieher oder Bicicletta oder was auch immer, sondern er ist einfach am richtigen Zeit, am richtigen Ort gestanden und dann ist das Ding drin gewesen.
Das macht einen guten klassischen Mittelstürmer aus. Ja,
ja sehr gut gewesen. Ja. Also, Oli wird sich nicht so gerne noch der Torschützenkönig Titel erinnern, glaube ich, oder als Deutschland Sympathisant.
Dann mache ich besser schnell weiter. Und zwar mit dem Kalle Riedle. Karl-Heinz Riedle. Für mich einer von den. Das ist immer ein bisschen unterschätzt worden. Für mich ist er einer der Grössten, weil er hat einfach töpft. Er ist einfach vorne gewesen und hat sie einfach gemacht. Und man hat irgendwie ihn nie auf der Liste von der Top-Stürmer. Aber für mich ist er das als Kind schon immer gewesen. Natürlich alles spätestens legendär geworden mit dem Champions League-Sieg 1997, zweifacher Torschütze gegen Juve. Ist aber EM-Torschützenkönig geworden, ist Weltmeister gewesen 1990, deutscher Meister mit Dortmund und Bremen. Ist nicht zu Unrecht vom Hitzfeld als Kopfball-Ungeheuer betitelt worden, hat aber halt auch sehr häufig sich den Ball mit dem Kopf vorgelegt und dann nachher dann gleich mit dem Fuß hineingemacht. Ist einfach hat auch irgendwo der Torreicher gehabt, wo gute Mittelstürmer früher halt einfach so gehabt haben, wo ich das Gefühl habe, gibt's immer weniger. In der Nationalmannschaft hat er mir mit 16 Goal auch recht viel Freude gemacht. Aktuell spielt er nicht mehr natürlich, aber ist im Marketing von Borussia Dortmund zu finden. So viel zum Kalle Riedle. Adi.
Ja, gerne, ja. Ja, meine Nummer 3 ist Dennis Bergkamp. Für mich hauptsächlich kennengelernt eigentlich so ein bisschen den Nazi. Eine Zeit lang habe ich wirklich sehr gerne auch Holland zugeschaut, wie sie Football Total gespielt haben. Und dort ist Dennis Bergkamp halt einfach wirklich einer gewesen, den ich sehr gerne zugeschaut habe, technisch sehr beschlagen. Auch immer am richtigen Ort gestanden, aber eben nicht nur der Knipser, sondern kann auch, hat auch den Ball mitnehmen. Und es gibt ein Goal, wo man muss sagen, wenn man das auf YouTube sieht, also kommt irgendwie ein Pass über, hat den Rücken zum Verteidiger, leitet auf der linken Seite vorbei, säckelt rechts vorbei und nachher spitzelt er rein. Das ist einfach, ist grossartig. Und bei Arsenal ist er natürlich eine Legende geworden, mit dem Ari zusammen. Und dort habe ich ihn halt auch immer ein bisschen verfolgt, als ich englischen Fußball geschaut habe. Und ich habe noch einen Fun Fact gefunden, den ich gar nicht mehr so im Kopf hatte, dass er im 94 hat er Flugangst bekommen, weil sie irgendwie einen Zwischenfall hatten. Und es ist dann wirklich so gewesen, er ist dann nicht mehr geflogen. Und wenn ein Spiel zu weit weg war, ist er einfach nicht gegangen. Irgendwie in der heutigen Zeit fast nicht vorstellbar, dass jetzt jemand halt irgendwie nicht irgendwie ein Europa-League-Spiel spielen oder was auch immer. Aber das ist echt der Heimatblut.
Darum fliegst du auch nicht, Fabio, oder?
Genau, oder aus dem Grund. Ich fahre überall mit dem Gar her.
Ich habe jetzt erst angefangen, als er schon Star war. Du bist wegen dem wahrscheinlich nie zu einer grossen Fußballergröße geworden.
An dem wird es gelegen, genau. Ja, du.
Ja, gut.
Also, dann kommen wir zum Platz Nummer 2. Und das ist bei mir ein sehr ein spezieller Stürmer. Einer, der in Südamerika geboren worden ist. Uns dann geschafft hat, über das beschauliche St. Gallen in die europäische Weltklasse aufzusteigen. Das ist der Ivan Zamorano. Von mir aus gesehen, einfach vom Typ her, recht ein spezieller Typ. Eben, er ist mit einem Liebling aufgelaufen mit 1 plus 8, weil das 9 schon besetzt war vom Ronaldo, hat er gesagt, dann nehme ich einfach das 18 und mache ein Plus in die Mitte. Und einfach so, ein bisschen, so Sachen, die ich mir dann überlege und so einfach so skurril finde. Und das ist auch irgendwie bei mir in Erinnerung geblieben. Klar, er hat natürlich auch extrem viel Goal geschossen, extrem viel Titel geholt. Und ja, eben, ich meine, er hat in der Schweiz... Die europäische Karriere hat er in der Schweiz angefangen. Das muss man sich einfach auch mal geben. Er ist ein Weltstar geworden. Mhm. Es gibt noch einen zweiten, der es dann ein bisschen ähnlich geschafft hat. Das ist Giovanni Elber. Aber Zamorano hat von mir aus gesehen noch ein bisschen heftiger Karriere gemacht. Und das finde ich einfach, von dem her finde ich es einfach speziell, dass man das so Südamerika, Schweiz und dann Real Madrid, Inter, wo auch immer.
Ja, also es war eindrücklich gewesen, sicher. Ich müsste mal einen Kollegen von mir fragen, den Luki. Der könnte wahrscheinlich jetzt 2 Minuten lang schwärmen als St. Gallen-Fan. Und vielleicht kann er mal irgendwie sein Ivan Zamorano, ja, seine Schwärmerei aufnehmen und uns das vielleicht zusenden.
Ja, im Nachhinein finde ich es schade, dass ich den nicht gesehen habe live im Stadion, dass das wie noch ein bisschen zu früh gewesen ist. Aber eben, es sind so Sachen, wo man dann muss sagen, kann man später gerne einen Haufen darüber reden.
Absolut.
Definitiv, ja.
Meine Nummer 2 ist auch ein Spieler, der in der Schweiz gespielt hat. Und zwar ein Stürmer, den ich im Stadion vorher und nachher nie mehr so einen klassischen Mittelstürmer gesehen habe. Und zwar der legendäre Petar Alexandrov.
Jawohl.
1992, 93 ist er mit Aarau Schweizer Meister geworden und das alleine ist ja schon sensationell. Also auch damals ja eine Sensation gewesen. Aarau Schweizer Meister hat für Bulgarien gespielt, 27 Mal, auch dort 5 Mal getroffen. Und hat aber die meisten Goal in der Liga hat er nicht etwa für Aarau gemacht, sondern das ist der 94 für Xamax gewesen, und zwar 24 Stück. Hat über seine ganze Karriere eine Torquote von 0,5 Goal pro Spiel geschafft. Das ist ziemlich ein Safe-Wert. Ja, hat außer für Aarau noch für Levski Sofia, Xamax, Luzern, wie erwähnt, Aarau, Baden und schlussendlich Kickers Luzern noch gespielt. Ganz am Schluss. das Karriereende 2002 bei Blue Stars Zürich. Heute ist er Stürmertrainer in Aarau und unvergessen mit seinem nicht Turban, hätte ich fast gesagt, mit seinem Stirnband. Zu Zeiten, wo man noch Stirnbänder, hat man dort noch Stirnbänder getragen? Ich weiss nicht, aber er hat...
Nasenpflaster und Stirnbänder.
Entschuldigung?
Das hätte ich natürlich nicht vergessen.
Richtig. Also definitiv legendär für die Mannschaft, die er je gespielt hat. Und er ist tatsächlich in meiner Erinnerung ein Stürmer, der einen Bewegungsradius von einem Bierdeckel hatte, dort vorne um ihn angestanden ist. Aber halt wirklich einfach, also es gibt doch so Tiere, wo irgendwie gefühlt eine Woche auf eine Beute wartet und dann zuschlägt, aber irgendwie sich einfach durchstellen bis dahin. Und er ist so ein bisschen, vielleicht tue ich ihm jetzt Unrecht, aber so habe ich ihn als Kind erlebt, ist dort vorgestanden, hat eigentlich nichts gemacht und irgendwann ist der Ball aus reiner Dummheit wem auf die Füße getroffen und er hat einen knallhart reingehauen. Und das macht einen guten Stürmer aus. Also Legendenstatus für mich definitiv.
Definitiv, ja. Auf jeden Fall. Ja, meine Nummer 1
ist dreimal
in Folge.
Haben wir deine Nummer 2
Entschuldigung. Nein, ich bin da schon ein bisschen euphorisch gewesen. Meine Nummer 2 hat einen Hattrick gemacht, wenn es um einen Torschützenkönig gegangen ist. Das in der englischen Liga, in der obersten englischen Liga, muss ich sagen. Von 94 bis 97 ist er ein Torschützenkönig da gewesen. Ist mit 260 Goal in der ewigen Torschützenliste weit vor der Nummer 2, wo der Wayne Rooney ist, mit 206. Also, die Rede ist vom Alan Shearer. Er ist in der Zeit, wo ich eben ein bisschen angefangen habe, Fußball zu schauen, wirklich ein bisschen das Grösste gewesen. Einfach wirklich auch ein klassischer Mittelstürmer. In nichts vielleicht ganz, ganz Weltklasse, aber einfach alles hat irgendwie ein bisschen Pass gehabt. Und in seinen 560 Spiele, die er gemacht hat, hat er irgendwie 310 Goal geschossen. Irgendwie auch für England hat er irgendwie nur 63 Spiele gemacht, aber dort auch gerade 30 Töpfe. Also ist einfach ein grossartiger Spieler gewesen und ist aus Newcastle gekommen. Und zum Ende von seiner Karriere hat er dann dort auch noch eine Karriere beendet. Ist dann sogar noch einmal überredet worden, zum Saisonanhängen als so Spielertrainer, was heutzutage auch fast nicht mehr vorstellbar ist in der ersten Liga, glaube ich. Ja, ist für mich sehr eindrücklich gewesen, ihm zuzuschauen, wie er da seine Goal gemacht hat.
Ja gut, dann kommen wir zum Platz Nummer 1. Und das ist für mich der beste Stürmer, was in den letzten 30, 40 Jahren, also seit ich Fußball verfolge, ist er wirklich der beste Stürmer gewesen. Er hat in einem Einmal-Sturm können spielen, in einem Zweimal-Sturm und sogar in einem Dreimal-Sturm und ist einfach der Beste gewesen. Hat natürlich auch immer relativ bei guten Teams gespielt. Das kann natürlich auch noch ein bisschen helfen. Aber trotzdem, er hat Kopfballgoal geschossen, links, rechts, Fallrückzieher. Es ist echt alles in seinem Palmarès gewesen. Das Einzige, was man ihm vorwerfen muss, ist, dass es frisurentechnisch manchmal ein bisschen daneben gelegen ist.
Nein!
Aber sonst, ja. Von mir aus gesehen, der Ronaldo, also der Brasilianer, eine Legende. Einfach eine Legende. Meine WM-Rekordtorschütz, etliche Meister, Champions League, was auch immer, in Europa geholt. Und ja. Aber außer das mit den Frisuren kann man eigentlich nicht viel sagen, dass Monari in seiner fußballerischen Karriere falsch gemacht hat.
Ja, also, ihr habt es vielleicht von meiner Reaktion gehört. Es wäre auch mein Eins gewesen. Ich würde dann nachher noch kurz wechseln. Aber eben für mich, ich würde nur auch ergänzen. Aber für mich, ich habe eigentlich fast nur in der Nationalmannschaft wahrgenommen. Weil es hat mich Italien nicht so interessiert. Zu der Zeit, wo es auch die Galaktische war. Hätte ich jetzt eher gesagt, ist er langsam ein bisschen auf dem absteigenden Ast gewesen. Aber ja, also in der Nazi ist es einfach schon eindrücklich gewesen, was er geboten hat. Auch irgendwie so, auch so 0-6, wo er überhaupt nicht aus meiner Sicht noch in Form gewesen ist. Ich weiss nicht, im ersten Spiel, ich kann es leider nicht mehr sagen, gegen ein afrikanisches Land. Ich bin nicht sicher, ob es Kamerun gewesen ist. Und alle gesagt, da schau jetzt mal, der Dicke wieder dort im Sturm vorne und er macht einfach irgendwie erst zwei Übersteiger und spielt einfach den Goalie aus, oder? Und er ist nicht mehr der Schnellste gewesen, aber eben für mich auch das Beste, was ich jemals auf dem Feld gesehen habe. Neben dem Feld kann man sich vielleicht auch noch ein bisschen darüber streiten. Also wir munkeln ja auch, dass er so viel verletzt war, weil er ein Wachstumshormon bekommen hat, damals bei PSG. Bei PSG, Entschuldigung, PSV natürlich. Und ja, von dem war er leider wirklich nicht befreit gewesen, von diesen Verletzungen.
Ah, bei mir ja gesehen, eigentlich die logische Nummer 1, weil meine Nummer 2 ist ja. Der Zamorano und wer dem Zamorano das 9 wegnimmt bei Inter, der ist eigentlich logischerweise echt der Beste.
Definitiv.
Also heute würde er in das Trikot von dir definitiv nicht mehr passen. Also wenn man mal googelt, Ronaldo, und da muss man dazu schreiben, Ronaldo Brasilien, weil sonst kommt natürlich der Cristiano Ronaldo heute, und dann siehst du, also eine Wampe, auf die kann man schon fast wieder stolz sein. Das ist wirklich recht beeindruckend. So.
Ja.
Meine Nummer 1, ich fange an mit einem Zitat. Ich kam als König und gehe als Legende. Er ist noch nicht gegangen, das hat er gesagt, bei seinem Abschied aus Paris. Und es ist der Zlatan, es ist der Zlatan Ibrahimovic. Mein absoluter Held. Natürlich muss ich zugeben, nicht nur auf dem Platz, aber ich finde das Gesamtkunstwerk mit seinen Sprüchen und mit seinem Auftreten. Und er ist aber auch wirklich ein verdammt guter Stürmer. Also ich denke, das kann man ihm nicht absprechen. Ich habe einmal rausgeschrieben, was er alles gewonnen hat, und die Liste ist unendlich lang. Ich will sie jetzt nicht alles durch, aber er hat extrem viele Titel. Natürlich hast du auch immer bei Mannschaften gespielt, nur schon wenn du natürlich bei Paris spielst, dann holst du halt einfach neben der Meisterschaft auch noch den französischen Pokalsieger und den Liga-Pokalsieger und den Super-Pokalsieger. Das gibt es übrigens in Frankreich alles. Dann Titel in Holland, Titel in England, Titel in Spanien, den Supercup, der UEFA und der Europa-League-Sieger. Ja, jetzt im Moment bei...
Alles.
Weltmeister ist er nie geworden.
Das ist richtig, ja. Im Moment bei Inter Mailand hat da letzte Saison auch nochmal 11 Goal gemacht.
AC Milan.
Entschuldigung?
AC Milan. Ist der noch wichtig?
Ja, richtig. Hat er nicht vorher bei Inter gespielt?
Nochmal.
Gell? Ja.
Nochmal. Das hat auch nicht so für Freude gesorgt, glaube ich.
Genau, darum habe ich mich dann geguckt. Ich beschließe das Kapitel da nochmal mit einem Spruch von ihm. Seine Aussage über den Pep Guardiola, auch legendär gewesen: Diesen Philosophen brauchen wir hier nicht, der Zwerg und ich reichen. Mit Zwerg ist logisch, wie es der Lionel Messi gemeint war. Und das wird nur noch toppt durch die Aussage auf die Frage von einem Reporter nach Kratzen in seinem Gesicht: Fragen Sie doch mal Ihre Frau.
Sehr schön. Ja, dann komme ich zu meinem Eis. Eben wie gesagt, natürlich, bei mir relativ klar Ronaldo. Ich habe jetzt eine sehr illustre Liste eigentlich, die ich da noch offen hätte, also wo ich mir aufgeschrieben hätte, wenn ich jemanden müsste ersetzen. Da hat es fast Mühe, mich dort zu entscheiden von denen. Darum weiss ich nicht, ob ich einfach die Liste runterlesen soll, statt einfach einen auszuwählen. Ihr könnt entscheiden, ob das fair ist oder ob ich einen rauspicken soll.
Ach, du tust etwas vorbereiten für die Podcasts, habe ich es.
Also ich habe eine Liste gemacht, ich habe nicht viel mehr als den Namen dazu und meine Erinnerung. Das ist ja
gerade alles, was
ich habe. Ich habe gemeint, das sind spontane Sachen da.
Man merkt.
Ja, das ist natürlich. Ja. Man merkt es, ja. Also wie seht ihr es? Wenn ihr eine Liste hören, wo ich von mir eine Shortlist, oder wenn ihr eine Person habt?
Nein, ich ist die Liste.
Liste, ja.
Gut. Ich habe sie trotzdem ein bisschen gerankt gehabt. Ich habe auf dem 4. Ich habe den Thierry Henry gehabt. Und natürlich in der Zeit bei Arsenal legendär war und auch der Nazi sehr eindrücklich. Dann Batistuta. Ja, habe ich natürlich auch noch dürfen miterleben zum Glück. Patrick Kluivert, wo neben Bergkamp natürlich gespielt hat. Hakan Şükür. Kommen die zwei, die jetzt ein bisschen abfallen wahrscheinlich in dieser Liste, zu den anderen. Das wäre auf dem 9. der Peter Crouch und auf Platz 10 Kubilay Türkgılmaz. Aber eigentlich sollte er sie anführen, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihn ganz viel zu nehmen. Ja.
Sehr schön.
Gut, ja. Dann haben wir das geschafft, unser Ranking. Und dann kommen wir zu unserer letzten Rubrik, oder, die Fabio vorbereitet hat.
Ja, jetzt kommen wir zum heißen Herdöpfel. Und wie es der Oli letztes Mal so schön gesagt hat, lege ich den Kälber jetzt auch einfach mal auf den Tisch. Und es geht eigentlich ein bisschen um das, was jetzt gerade aktuell abgeht, so ein bisschen länderspieltechnisch. Und mein Satz oder meine Theorie, die ich sage, ist: komplexer Modus hin oder her. Die Nations League tut dem europäischen Fußball gut.
Ja.
Okay.
Willst du etwas dazu sagen oder sollen wir gerade anfangen, dich verreissen?
Ich kann letztes Mal einfach mit verreissen anfangen. Komm.
Ich weiss nichts über die Nations League, aber ich weiss, dass der Satz nicht stimmt. Nein, ist gut. Adi, fang du mal an.
Ja. Letztes Mal habe ich mich schon ein bisschen darüber ausgelassen, über einen europäischen Wettbewerb, der jetzt halt auf Clubfußball-Ebene ist. Für mich stimmt die Aussage so nicht. Für mich sind es Freundschaftsspiele, wo einfach ein bisschen eine Art Liga rundherum gesetzt wird. Und mir ist absolut bewusst, für kleinere Teams oder auch Schottland, wo man jetzt gesehen hat, was dort natürlich auch wieder Emotionen aufgehen, dass man sich auch wieder qualifizieren kann, dass es ein bisschen um etwas geht. Aber sind wir ehrlich, irgendwie eben so ein bisschen bei den grösseren Teams, es ist einfach ein Freundschaftsspiel in einem neuen Kleid. Und aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, in der aktuellen Zeit mit Corona, mit fast keine Saisonpause, ich glaube, Ende von diesem Jahr werden wir das schon noch ein bisschen merken, dass sich einige Spieler mehr werden verletzen. Kevin De Bruyne hat auch eine Aussage gemacht, er hat ein bisschen Angst vor der Verletzungssorge, wo vielleicht auf uns zukommen könnte. Ist jetzt aber halt einfach auf das Jahr rausgemünzt, aber ich persönlich sehe keinen Vorteil gegenüber von einem Freundschaftsspiel, ehrlich
gesagt. Also, es ist schon anstatt Freundschaftsspiel.
Ja, das ist schon
ein Freundschaftsspiel wird ja nicht das
sein. Also, das ist so eingeführt worden, aber letztendlich, also ich sehe es auch nicht wirklich, für mich macht nur schon der Termin nicht wirklich Sinn. Also, ich meine, letztes Mal da knapp nach der WM, oder es ist schon eigentlich immer so angesetzt, dass es dann eigentlich knapp nach dem Turnier ist. Das heisst, man hat schon das Nationalmannschaftsturnier, kurz auf Abend. Ich has halt von der deutschen Seite her verfolgt dort. Man hat mal Spiel gebraucht, um irgendwo eine neue Mannschaft aufzubauen, wo halt eben nicht in dem ganzen Wettkampf-Turniermodus drin sind. Und genau das kannst du eben nicht. Ich denke, du brauchst halt eben schon auch als Nationalmannschaft auch irgendwo Spiel, wo du mal kannst noch etwas ausprobieren. Und da hast du schon gerade wieder das Messer am Hals, weil es geht darum etwas. Und natürlich kann man immer sagen, ja, es ist ja nur die Nations League. Aber letztendlich ist es ja dann gleich irgendwo ein Gesichtsverlust. Also ich denke, vor allem für die grossen Mannschaften ist es wirklich mühsam. Und dann kommt das, was du vorher gesagt hast. Ich weiss nicht, man schafft es, eine EM abzusagen, aber eine Nations League muss man zwingend durchboxen. Das sehe ich jetzt auch nicht. Mhm. Ich sehe, eben, für mich ist es ganz ehrlich einfach ein kommerzieller Scheissdreck. Und durch das, dass wir dann eben den Modus eigentlich nie mehr checken, ich habe vorhin noch mal geschaut, vielleicht kannst du mir das sagen. Was passiert mit dem Sieger aus dem, aus dem Siegerturnier?
Siegerturnier selber?
Ja, es gibt ja am Schluss gibt ja die vier Asi-Gruppensieger, die sich dann für das Finalturnier qualifizieren. Genau. Was passiert jetzt mit denen am Schluss?
Es gibt das Final-Four-Turnier, wo ich muss sagen, wo ich mit Abstand, also ich finde es von dem Modus jetzt, ich finde neben viel besser als die Freundschaftsspiele, die wir vorher hatten, finde ich das Final-Four-Turnier, das braucht es absolut eigentlich nicht. Weil das Fakt ist, der erste von der Gruppe kommt in ein Turnier und dort wird eigentlich ausgespielt, wer ja ein fixes EM-Ticket zur Verfügung bekommt. Und das macht bei den B-, C- und D-Ligen macht das extrem Sinn, weil dort spielen die Mannschaften gegeneinander, die ein bisschen ähnliche Qualitäten haben und am Schluss schafft es dann eine Mannschaft von denen, schafft es dann an die EM. Was ich noch schön finde, dass man nicht immer die gleichen an der EM dabei hat. Wobei man bei der EM ja auch kann diskutieren kann. Mittlerweile hat ja die EM, glaube ich, 150 Mannschaften.
Gefühlt, ja.
In 37 Ländern, in 48 verschiedenen Stadien. Das ist der nächste Kritikpunkt. Aber ich finde auch, anstatt diesen ewig leidigen Freundschaftsspielen, die es früher gab, wo genau jetzt auch zu dem Zeitpunkt stattfinden würden, finde ich jetzt die Nation League eigentlich wie doch ein bisschen qualitativ besser und höher. Weil man sich eben mit Mannschaften misst. Also die Schweiz hat immer Mühe gehabt, Testspiele zu organisieren gegen grosse Mannschaften, weil die natürlich auch wieder gegen grosse Mannschaften wollen testen. Und jetzt kommen wir ein bisschen in den Genuss von dem.
Aber es sind eben ein Testspiel.
Ja, es ist, also ich muss es halt als das anschauen. Und für mich ist es ein Testspiel. Es ist einfach ein Testspiel, wo es um etwas geht. Und man kann da extra...
Das Problem ist das, was der Oli vorher gesagt hat, oder? Ich meine, jetzt bei der Schweiz, oder? Ich bin gar nicht sicher, sind wir schon abgestiegen? Ja. EP-Liga, oder könnten wir es noch schaffen? Okay. Aber der Punkt ist ein bisschen der, oder? Ich meine, wir sind in der Schweiz, das ist wahrscheinlich nicht so schlimm, oder? Aber ich denke jetzt, wenn jetzt irgendwie Frankreich, Deutschland, Spanien dort unten steht, dann gäbe es wieder ein riesen Tamtam wahrscheinlich in diesen Ländern, könnte ich mir vorstellen.
Aber wenn die so gut sind, wie sie meinen, dann steigen sie wieder auf.
Ja gut, eben, du musst natürlich auch ein bisschen Breite vom Kader, eben vielleicht neuen Leuten ein bisschen Chance geben, vielleicht auch in die Nazi zu kommen. Aber du, eben, es ist die Frage, oder? Ich meine, wir sehen, wir wissen es ja noch nicht, wie sich das wird entwickeln. Und für mich ist halt die Frage, wie viel Sinn macht es, jemanden von B, C und D an den Euro zu haben? Weil ich muss ehrlich gesagt sagen, noch mehr Spiel, da noch mehr Spiel. Eben am Schluss hast du wieder irgendwie sonst den internationalen Wettbewerb, wo jetzt auch noch mehr Spiel bei Finalturnier macht, wie der Club-WM. Also am Schluss ist es einfach wirklich fast absurd, oder? Wo also man alles irgendwie versucht, irgendwie...
Sie hat jetzt aber nichts mit dieser Frage, ja, jetzt aber nichts mit dieser Aussage
zu tun. Nein, nichts mit der...
ja.
Nein, also für mich sind es einfach am Schluss auch... Also sind ja mehr ja. Spiele, oder? Also mit dem Finalturnier, oder? Und indem man die EM grösser macht, ist es auch noch einmal...
Also Termine sind immer dann, wenn sonst auch schon Testspiel-Termine gewesen wären. Ausser das Finalturnier, das ist zusätzlich.
Ja, aber ich finde auch das, was du vorher als Pluspunkt gesagt hast, eben, dass die Gruppe C und D irgendwie auch noch jemand an die WM oder an die EM schickt. Eine EM sollte für mich eine Endrunde sein, wo wirklich die besten Mannschaften dabei sind, nicht, wo wir da auch nochmal irgendein Ticket vergeben. Und das ist ja klar, das ist ja sowieso nicht mehr, jetzt, wo man das ganze Turnier so extrem aufblasen. Aber das wird so natürlich nochmal mehr zur Farce. Also wenn dann einfach damit Zypern und San Marino irgendwann auch mal an einer EM gewesen sind, ja, sehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz.
Aber es ist ja bei WM, es ist ja das Gang und Gäbe.
Ja, aber jetzt hast du wenigstens noch den Reiz, dass du halt kannst sagen, okay, und jetzt hast du mal gegen eine ozeanische Mannschaft oder irgendwie gegen halt oder die Afrikaner oder so. Also das hätte dann irgendwo wie auch noch seinen Reiz. Aber das ist jetzt so, ja, wie gesagt, ich sehe den Reiz nicht so ganz. Und auch bei dem Spiel selber, also ich glaube... Meine Prognose, also entweder wird das irgendwann schon mal abgesagt, weil es halt irgendwo die dort oben merkt, aha, es lohnt sich gar nicht mehr so viel Geld machen damit, weil irgendwo das Sponsorinteresse nicht mehr so gross da ist und dann wird das wahrscheinlich etwas vom Ersten sein, wo über die Klippe muss springen. Oder es ist tatsächlich so, dass eine nach der anderen von den sogenannten guten Mannschaften ins B abrutscht, weil sie halt einfach in diesen Spielen sagen, hey komm, ich bringe jetzt halt da meine B-Mannschaft und ja, gut, dann steige ich halt ab, die und die sind ja auch schon drunter, dass es irgendwo so eine Eigendynamik gibt und dass sich es nachher irgendwo, ja, dass man es dann halt schlichtweg nicht mehr schaut.
Ja, es hat ja auch schon ein bisschen angefangen, oder? Ich meine, in der Schweizer Gruppe hat ja auch Mannschaft mit der B-Mannschaft gespielt, also die Ukraine hat mit der B-Mannschaft gegen das A von Deutschland gespielt.
Müssen.
Hat das richtig gesehen? Ja, müssen natürlich zwangsläufig.
Also was ich gehört habe, ist vor allem die Weiterentwicklung geht dahin, dass das Ganze sogar weltweit sollte, Stand kommen, dass man das wie noch, sogar noch eine Stufe höher wird. Oder dass die FIFA und die UEFA da sich gegenseitig irgendwie da... Wow.
Da freue ich mich aber drauf.
Ja, schlussendlich geht es ums Geld. Ich glaube, da können wir uns einigen drauf. Also auch die Nations League ist definitiv etwas. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, also Zuschauerzahlen von diesen Nations League Matches, dass die runtergehen, das erstaunt mich überhaupt nicht, weil ich habe das Gefühl, die Testspiele früher, die sind nicht wirklich begehrt gewesen, ausser du bist gerade irgendwie Schweiz gewesen und hast gegen Brasilien ein Testspiel gehabt, dann sind alle schauen. Aber also für mich ist es einfach ein Ding her, dass man sagt, man nimmt die Testspiels, nimmt man weg, weil die Testspiele könnten die selber organisieren und man gibt dem Ganzen noch ein bisschen einen Ansatz von einer Challenge und ja, also eben, man weiss ja nicht, wie es weitergeht. Jetzt sind es ja nicht mehr Dreiergruppen, sondern Vierergruppen, es hat schon eine Änderung gegeben, man ändert sich wahrscheinlich das nächste Jahr dann wieder.
Ja, für mich ist es ein alter Wein, neue Flasche, oder wie man so schön sagt. Es ist eben, ich glaube, es ist einfach ein schöner Anstrich mit diesen wunderbaren Fähnchen, die es da noch hat. Und also übrigens, echt ein Logo zum Kotzen, wie ich finde.
Nein, das Schlimmste.
aber ich glaube, früher oder später werden die Leute dahinter kommen. Und wie du sagst, es, jetzt in dieser Saison, oder in der letzten Saison, meine ich, hat es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Leute angezogen, weil man halt wirklich noch, also auch vor dem Fernsehen, wow, es ist Nations League. Und ich glaube, dass mehr und mehr Leute dann auch, ja, okay, es sind halt im Prinzip einfach Freundschaftsspiele. Aber, ja.
Also, was ich das Wahnsinnigste daran gefunden habe, letztes Jahr ist so im Finalturnier, oder, wo irgendwie bis die Schweiz, glaube ich, im Finale gespielt, hat irgendwie sogar Reporter irgendwie nicht ganz sicher gewesen sind, wenn man jetzt da gewinnt, ob man jetzt qualifiziert ist für irgendetwas oder nicht. Man muss sagen, okay, ja, das...
Es gibt Leute, die machen einen Podcast und die wissen es heute noch nicht.
soll vorkommen.
Ja, es ist ein bisschen verwirrend, der Modus. Aber da muss man einfach ein bisschen reinkommen, da kommt das...
Wir reden in zwei Jahren
noch einmal drüber. Genau. Wenn endlich San Marino dabei ist, oder?
Ja, ich hoffe es doch.
Ja, ich glaube, den Herdöpfel haben wir seziert. Adi, willst du zum Abschluss noch einmal sagen, für die, die jetzt immer noch nicht genug haben von uns, nachdem wir so lange geredet haben, wo dass man uns noch mal verfolgen kann oder wie dass man uns kann seine Meinung schreiben kann. Wir freuen uns sehr über jeden Kommentar, besonders die guten.
Ja, klar. Also ich hoffe nicht, dass die Leute uns verfolgen, natürlich. Irgendwie hätte ich jetzt fast ein bisschen Angst, aber uns folgen dürfen sie natürlich. Also stammtischtrainer.ch ist unsere Webseite. Darauf werden eben unsere Episoden gepostet, wenn sie amigs fertig sind, mit einem Kommentar. Wir dürfen auch einen Kommentar dort lassen. Nachher auf Instagram sind wir zu finden, auch mit dem Benutzernamen Stammtischtrainer. Oder halt einfach uns ein bisschen klassischer ein E-Mail schreiben unter hey@stammtischtrainer.ch. Ja, wir freuen uns sehr natürlich über alle Anregungen, die wir bekommen.
Genau, schreibt uns und abonniert uns. Eigentlich wäre es auch noch wichtig, sagt mir doch so.
Genau, tun fast professionell.
Das ist es.
Ja, in dem Fall würde ich sagen, verabschieden wir uns.
Vielen Dank fürs Zuhören. Gut. Wir machen jetzt ein Bier auf, würde ich sagen. Es ist höchste Zeit.
Auf jeden Fall.
Zum Wohl zusammen.
Bis dann. Cheers.
Hat dir die Folge gefallen? So abonniere oder folge uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du sonst reingelassen hast. Willst du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, kannst du das entweder über Instagram, wo wir Stammtischtrainer heissen, oder über unsere Webseite stammtischtrainer.ch. Dort werden immer die neuesten Folgen gepostet und dort kann man auch darauf kommentieren. Oder einfach mit einer E-Mail unter hey@stammtischtrainer.ch. Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.